Aus der dritten Sinfonie von Luis Farranque, Johannes Goritzky war das mit der NDR Radio Philharmonie.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Torben Kessler liest den 7. von 14 Auszügen aus dem Roman Amrum von Hack Bohm und Philipp Winkler. Wir sind kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Für den 10-jährigen jungen Nanning ist die Welt außerordentlich unübersichtlich und für ihn geht es in erster Linie um Nahrungsbeschaffung. Sogar das selbst gezüchtete Kaninchen wird geschlachtet. Opa Arjan erzählt Nanning im Vertrauen, dass er im Radio AFN, also den amerikanischen Sender, hört, denn sein Sohn ist mit anderen Amrumern nach Amerika gegangen und kämpft nun als Soldat in der US Army gegen Deutschland.
Aus dem Radio kam die tiefe Stimme Zara Leanders, die davon erzählte, dass die Welt einmal wieder bunter, wieder himmelblau würde. Erst als Tante Ena jedem, zur Feier des Tages, betonte sie und zwinkerte Nanning zu, einen Nachschlag auftat, regte die Mutter sich wieder. Sie verletzte sogar die von ihr sonst so hoch gehaltenen Tischmanieren und sagte, während sie noch auf dem Fleisch kaute, »Das ist wirklich ein Festtag. Das schmeckt so gut, dass man es gar nicht runterschlucken möchte. Bei mir rutscht es einfach weg.« Einen kurzen Augenblick sahen sich alle an, dann brach der Tisch in Gelächter aus und die Mutter verwuschelte Mackers sonnengebleichtes Haar. Nanning war erleichtert. Und in den folgenden Minuten gab es immer wieder jemanden, der wegen Mackers Kommentar anfing, mit bebenden Schultern in sich hineinzulachen und damit die anderen wieder aufs Neue ansteckte. Das Radio spielte »So wird's nie wieder sein«. Ilse Werner pfiff gerade die Melodie mit, als das Lied abrupt abbrach und der Hörfunksprecher eine wichtige Durchsage ankündigte. Es wird soeben gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler im Befehlsstand der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzug kämpfend gefallen ist. Ganz so, als wäre nichts passiert, wurde gleich darauf wieder Musik abgespielt. Die Atmosphäre in der Küche aber veränderte sich so plötzlich, als wäre ein Blitz eingeschlagen. Nanning hörte auf zu kauen und saß regungslos da. Die Mutter ließ das Besteck los, oder es rutschte ihr aus den Händen, Nanning konnte es nicht sagen, und das, obwohl sie genau neben ihm saß. Vom Hals an aufwärts fühlte sich alles wie eingefroren an, selbst seine Augäpfel. Es erschien ihm völlig unmöglich, irgendwo anders hinzusehen als auf seinen Teller. Dann stieß seine Mutter mit der Hand gegen Gabel und Teller, als sie hastig die Hände zurückzog. Das Klirren erschreckte Nanning und riss ihn aus seiner Starre. Die Mutter hielt sich am Tisch fest, die Spitzen ihrer Fingerkuppen ganz hell vom Druck. Stück für Stück näherte sich Nannings Blick ihrem Gesicht. Er hatte Angst vor dem, was er in ihren Augen lesen würde. Sie nicht anzuschauen, brachte er aber auch nicht übers Herz. Ihre angespannten Kiefer warfen Schatten über die schmalen Wangen. Und in einsamen Bahnen rannen Tränen darüber. Ihre feucht schimmernden Augen starrten ins Nichts. Eine plötzliche Angst überkam Nanning, seine Mutter würde ihn womöglich nie wieder ansehen, so auf alle Zeit verloren, entrückt schien sie ihm. Ein Schluchzen stieg in ihm auf, wie ein furchtbar starker Schluck auf, der den ganzen Körper durchschüttelte und die Lungen schmerzen ließ. Bevor die erste Träne seine Augen verließ, schnellte seine Hand vor und landete auf der seiner Mutter. Ihre Finger waren vollkommen verkrampft, zitterten. Sie schien die Berührung nicht einmal wahrzunehmen. Dann brachen Trauer und Angst sich vollends in Nanning Bahn. Er weinte, musste es zulassen. Ja, auf irgendeine Art wollte er es auch, wollte der stummen Mutter so näher sein. »Ja, schlimm für euch«, sagte Ena. Es klang wie aufgesagt, trotz der freundlichen Tonlage. »Aber nicht mehr zu ändern.« Tante Ena zögerte ein wenig und sagte dann in ernsterem Ton, »Nun denk bitte an dein Ungeborenes, Hille, und iss etwas. Nur ein bisschen Fleisch noch für das Kleine. Das braucht es. Bitte.« Die Worte seiner Tante nahm Nanning gar nicht richtig wahr, wie das Rauschen der Wellen oder das Klappern eines vorbeifahrenden Fuhrwerks. »Hille, wach auf, verdammt noch mal. Denk an dein Kind. Denk an deine Kinder. Es ist vorbei, Hille. Vorbei. Tante Ena sprang auf. Sie verschob den Tisch dabei etwas. Ihre Füße scharrten laut über den Boden. Sie war plötzlich sehr geschäftig. Nanning riss die Augen auf und beobachtete, wie seine Tante von unter dem Ofen ein Brikett hervorholte. Dann öffnete sie die Herdtür und warf es auf die Glut. »Unser letztes, damit es ordentlich brennt.« Sie griff nach der Ofenzange und entfernte damit die Ringe der Herdplatte. Das Feuer züngelte heraus. Nanning und die Mutter sahen ihr regungslos zu. Selbst Makka saß für den Moment still. Nanning verstand nicht, was seine Tante eigentlich im Schilde führte. Sie nahm eins der größeren Küchenmesser zur Hand. Dann stand sie auf einmal neben Nanning, beugte sich über den Tisch. Er sah auf zum Porträt Adolf Hitlers. Die Finger seiner Tante erreichten den Rahmen. Sie riss das Bild von der Wand. Nanning hörte den Nagel zu Boden fallen und knallte den Führer Gesicht voran auf den Tisch. Mit dem Messer machte sie sich an der Pappe auf der Rückseite des Bilds zu schaffen. Die Finger der Mutter unter seiner Hand bebten, aber sie blieb reglos sitzen. Dann hatte Tante Ena die Pappe entfernt und warf sie achtlos hinter sich. Erst als sie die Fotografie mit der Zange in die Flammen hielt, begriff Nanning, was da vor sich ging. Auch die Reaktion seiner Mutter kam verzögert. Sie sprang auf, da hatte die Unterseite bereits Feuer gefangen. Die Mutter schob ihre Schwester grob zur Seite. Die Ofenzange klapperte auf den Herd und das Foto Hitlers verschwand im Ofen. Nanning sah mit an, wie die Hand seiner Mutter sich auf das Loch zubewegte, dem nun eine dünne, schwärzliche Rauchfahne entstieg. Er sprang auf, bereit, seine Mutter zurückzureißen, sollte sie die Hand ins Feuer stecken. Aber im letzten Moment, so als hätte sie sich tatsächlich verbrannt, zuckte ihr Arm zurück. Dann stieß sie mit beiden Händen Tante Ena weg, die darauf genauso wenig gefasst war wie Nanning, und zurückstolpernd mit dem Rücken gegen den Türrahmen prallte. »Zerstören! Immer nur zerstören! Wenn du was Wertvolles wachsen siehst, musst du zerstören, weil dich der Neid zerfleischt, weil dich keiner haben will, weil du eine wurzellose Nihilistin bist.« Nanning hatte schon manchen heftigen Streit miterlebt, nachdem die beiden tagelang nicht mehr miteinander gesprochen hatten. Aber diese reine Wut, mit der seine Mutter ihre Worte ausspuckte, war etwas Neues und Verstörendes für ihn. »Raus! Raus!« schrie sie und wies zur Haustür. »Ich will dich nie wieder sehen!« Im Kinderzimmer plärrte Mechthild los, die zuvor noch geschlafen hatte. »Hille, hast du vergessen, dass das Haus zur Hälfte mir gehört?« sagte Tante Ena, verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich an den Türrahmen. »Wenn du mich nicht mehr sehen willst, pack deine Koffer!« Die Welt, schien es Nanning, war regelrecht aus den Fugen geraten und in dieser Sekunde zum Stehen gekommen. Seine Mutter starrte Tante Ena weiter an und atmete zischend durch die aufeinandergepressten Zähne. Enas Stimme blieb ruhig. »Zur Hälfte meins. Und Nanning, morgen holst du das Schaf.« Sie nickte ihm knapp zu und ging. Die Haustür schlug zu. Die Mutter setzte sich. Ihr ganzer Körper schien die Lungen beim Atmen unterstützen zu müssen, als wäre sie ohne Pause von Nord nach Süddorf gerannt. Sie starrte vor sich hin, in ihrem Zorn völlig von der Außenwelt abgeschlossen. Nanning wischte sich mit dem Ärmel die Nase ab. Der Wind blies ihm ins Gesicht. Um sich nicht zu verschlucken, atmete er flach. Trotz der Kühle trug der Wind einen moosigen, fast warmen Geruch mit sich. Die kleine Herde Schafe graste um den unvollständigen Steinkreis des Hünengrabs. Im bloßen Sand, der durch die Steine von der bewachsenen Umgebung getrennt wurde, konnte Nanning noch vereinzelte Abmessungsstecken ausmachen. Bis zu ihrer jetzigen Schwangerschaft war auch seine Mutter noch oft hier vor Ort gewesen, als Teil der kleinen Ausgrabungsmannschaft. Sie war die einzige Frau und die einzige Einheimische unter den Forschern gewesen. Die restlichen Mitglieder der Gruppe waren nach und nach abkommandiert worden, um zur Verteidigung des Reichs beizutragen, hatte sie Nanning mal bei einem Spaziergang durch die Dünen erzählt. Er sah sich um. Einige der Schafe hatten bereits gelammt. Nie weit vom Muttertier entfernt und dieses immer im Blick behaltend, stakste hier und da ein Lamm umher. Nanning wunderte sich beinahe, dass die ungeschickten Jungtiere nicht vom Wind umgepustet wurden. Etwas abseits der anderen Tiere scharrte ein Schaf mit den Klauen im Boden und legte sich hin, um fast augenblicklich wieder aufzustehen. Das Euter des Tiers war bereits prall und rosig. Die Leine, mit der es an einem Pflock in der Erde festgemacht war, war gespannt, so als wolle es mit seinen Artgenossen nichts zu tun haben. Nanning trottete den Dünenhang herab, ging hinüber zum Pflock und löste die Leine. Er legte sie sich um die Schulter und näherte sich dem unruhig wirkenden Tier. Mit Klicklauten bedeutete er dem Schaf, ihm zu folgen, hielt die Leine kurz und ging los. Er war keine anderthalb Meter gegangen, als die Leine sich spannte und ihn aufhielt. Das Schaf war stehen geblieben. Nanning zog mit beiden Händen am Seil. Das Schaf stemmte sich dagegen. Nanning versuchte es erneut. Er schaffte es, das Tier einen Schritt voranzubewegen, bevor es sich fing und sein ganzes Gewicht wieder in die Leine legte. Nanning versuchte es noch ein paar Male, ließ das Schaf zwischendurch in Ruhe, versuchte es erneut. Inzwischen brannten ihm die Handflächen vom rauen Tau. Mit einem Schnauben schmiss er es hin, trat den Pflock wieder in die Erde und sah sich um. Die anderen Schafe hatten die Köpfe gesenkt und grasten. Sonnenstrahlen schossen zwischen dem wehenden Dünengras auf den Hängen hindurch und kündigten einen weiteren Tag an, von dem Nanning sich in der Nacht noch nicht sicher gewesen war, ob es ihn denn geben würde. Unverrichteter Dinge machte er sich auf den Weg nach Hause. An diesem frühen Morgen wirkte Norddorf verändert, aber Nanning konnte den Finger noch nicht darauf legen, was genau anders war. Es war eher eine Ahnung.
»Zu spät«, sagte Nanning.
»Ja«, seine Mutter stützte sich auf Nannings Schulter. Er bemühte sich, auf dem unebenen Untergrund möglichst festzustehen. Sie beobachteten das Schaf, das sich vorher noch so vehement gesträubt hatte, mit Nanning mitzukommen, und nun war auch klar, warum. Das Fell des neugeborenen Lamms war noch nicht ganz getrocknet. An einigen Stellen, wo die Mutter es abgeschleckt hatte, klebte es platt am dürren Körperchen. Unsicheren Schritts stelzte es an die Mutter heran und schob die Schnauze suchend unter ihren Bauch. 2, 3, 4 Mal stieß es heftig den Kopf vor, dann schien es die Zitze gefunden zu haben und trank mit ganzem Körpereinsatz.
»Säugetier«,
sagte Nanning unwillkürlich und brachte seine Mutter damit für ihn überraschend zum Lachen. »Vielleicht«, sagte sie, »macht's alles einfacher. Tüte es mal ab.« Und als er hinüberging, rief sie ihm hinterher, »aber behalt das Tau in der Hand.« Während Nanning aufs Neue den Pflock im schienbeinhohen Gras ausfindig machte, kam seine Mutter langsam hinterher. Sobald er das Seil löste, wurde es ihm aus der Hand gerissen. Er kam ins Stolpern, fing sich ab und sah auf, staunte. Seine Mutter hatte sich das Lamm über die Schultern gelegt. Und dieses Bild, fand Nanning, hatte etwas Ehrwürdiges. Als wäre seine Mutter ein lebendig gewordenes Gemälde, das genau so in der St. Clemenskirche über dem Altar hätte hängen können. Das Mutterschaf stand vor Nannings Mutter und blökte sie an. Den ganzen Heimweg über jammerte das kleine Lamm, rief nach seiner Mutter. Die trabte hinter Nannings Mutter her und ließ sie und das Lamm nicht aus den Augen. Nanning ging als letzter dieser kleinen Prozession, das Tau in Schleifen über die Schulter gehängt. Als sie beinahe zu Hause waren, krachte auf einmal Gewehrfeuer. Die Mutter blieb stehen. Also standen auch das Schaf und Nanning. Dann knallte es erneut. Es kam von Opa Ajans Hof. Nanning ließ das Tütertau fallen und lief los, achtete nicht auf die Rufe seiner Mutter. Sobald er an der Hausecke war, konnte Nanning mehrere Leute im Garten stehen sehen, vor Opa Ajans Schuppen. Er lief geduckt weiter und ging zwischen Fliederbusch und Regentonne in Deckung. Opa Ajan, Boy Kröger, Sam Gangsters und andere aus dem Dorf hatten sich versammelt. Einige von ihnen trugen Gewehre. Da war das Gewehr von Sam Gangsters, mit dem er den Seehund vor Nannings Augen geschossen hatte. Sie feuerten in die Luft, luden nach, schossen erneut. Und da, unter ihnen, war auch Hermann, hielt sich die Ohren zu und sah mit zusammengekniffenen Augen gen Himmel, als könne er die Patronen auf ihren Flugbahnen verfolgen. Er grinste. Nannings Wangen wurden heiß. Wenn gerade nicht geschossen wurde, konnte Nanning die Musik hören, jener nicht unähnlich, die er in Opa Arjans Schuppen gehört hatte. Jemand ging mit schnellen Schritten und wehendem Rock an ihm vorbei, so dass Nanning erschrocken zurückwich. Als er aufsah, erkannte er seine Tante. Enas Haar war zurechtgemacht. Sie trug eine Flasche Aquavit bei sich, ihr Lieblingsalkohol, das wusste Nanning. Sie hob jubilierend die Arme, als sie zur Gruppe stieß, und wurde von ihnen freudig empfangen. Sie schraubte die Flasche auf, erhob sie und rief: »Leve duet, üs lov!« Und die anderen rissen die Arme in die Höhe oder luden durch und schossen. Tante Ena nahm einen ausgiebigen Schluck, sie setzte ab. Und plötzlich schien ihr Mund, ihr Lachen doppelt so breit zu sein. Sie reichte die Flasche weiter. In seinem Versteck fühlte Nanning die verschiedensten Dinge, durcheinandergeweht wie Blätter im Spätherbst. Was seine Tante, Hermann, Opa Arjan und die anderen dort taten, dass sie jubelten und den Tod des Führers feierten, war unentschuldbar und musste eigentlich bestraft werden. Aber gleichzeitig war da ein Bedürfnis, in diesem Moment einfach aufzustehen und zu ihnen zu gehen, das so stark war, dass er es nicht mal vor sich selbst verleugnen konnte. Es war so ähnlich wie das Gefühl, etwas Gutes zu verpassen. Wenn Hermann ihm beispielsweise erzählte, am nächsten Tag würde ihm Opa Arjan zeigen, wie man eine Sense dengelte, Nanning aber nicht dabei sein konnte, weil er zu einem Pimpf treffen musste. Er presste die Zähne aufeinander. Die Musik aus dem Radio verstummte und ein Sprecher machte eine Ansage auf Englisch. Die Gruppe im Garten hörte auf zu reden und lauschte. Aus dem Radio erscholl ein Chor von vielen, vielen Stimmen. Alle Anwesenden legten die Hand aufs Herz, auch Nannings Tante Ena und sein bester Freund Hermann. Und sie begannen mitzusingen. Auf Englisch. Nanning kniff die Augen zusammen und zischte: »Verräter!« Ein letzter Blick über die Schulter, dann schlich er davon. Während Nanning seiner Mutter im Stall zur Hand ging, um einen Verschlag für das Schaf und sein Lamm zu bauen, erklärte sie ihm, dass sie nun, da das Lamm da war, mindestens bis zum Abend, besser noch bis zum nächsten Tag warten sollten, bis sie das Schaf melkten. Vorher gab es die für das Lamm lebenswichtige Biestmilch, und wenn sie wollten, sagte sie, dass das Lamm überlebte, dürften sie ihm die nicht wegnehmen. Worauf Nanning den Kopf schüttelte und sagte, dass sie dann besser bis morgen warten sollten, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Danach holte er seine vorgezogenen Bohnensamen von den Balken herunter und machte sich daran, sie in seinem Beet auszusäen. Auf die Weise konnte er den Nachbarsgarten halbwegs im Blick behalten, falls dort noch etwas von Interesse vor sich ging. Aber es blieb ruhig bei Opa Arjan und Hermann. Stattdessen schrillte die Stimme von Pimpf Gustav von der Straße her, der Nanning anhielt, sich fertig zu machen und in seine Uniform zu schlüpfen. In dem kleinen Kiefernwäldchen, unweit der Vogelkoje, fand eine geheime Notfallübung statt, und alle Mitglieder des Jungvolks, der Hitlerjugend sowie des Volkssturms waren verpflichtet zu erscheinen. Kaum hatte Nanning ihm zugenickt, lief Gustav los, die Kunde weiter zu verbreiten. Nanning zog sich schnell an und sagte seiner Mutter Bescheid, was los war. Sie drückte ihm zum Abschied einen Kuss auf die Stirn. Wie sie ihn so stolz ansah, fühlte sich Nanning beinahe, als müsse er anfangen zu weinen, als würde er nun auch in den Krieg ziehen müssen, zur letzten Verteidigung der Heimat. Aber weinen durfte er da natürlich schon gar nicht. Also drückte er ihre Hand und sagte ganz erwachsen: »Mutter.« Dann ging er. Die Straßen wirkten wie ausgestorben, Vorhänge waren zugezogen. Zu den einzigen Lebenszeichen gehörte die Radiomusik, die aus einigen der Häuser drang, an denen Nanning vorbeilief. Doch im Allgemeinen lag eine beunruhigende Stimmung über dem Ort. Als stehe man einem unberechenbaren wilden Tier gegenüber und wage nicht, sich zu bewegen. Zumindest dachte Nanning, dass es so sein müsse, einem Wolf oder einem Bären in freier Wildbahn zu begegnen. Sam Gangsters hatte den Jungs mal davon erzählt, wie er bei einem Jagdausritt in die Berge einen Grizzlybären gesehen hatte. Und Grizzlies waren, wie er erklärt hatte, die größten Bären überhaupt. So groß wie Stiere. Nanning fiel ein, dass das bestimmt passiert war, als Sam ein Cowboy in Montana gewesen war. Und er fragte sich, wie das wohl sein musste, so einem Raubtier zu begegnen. Er kannte so etwas nur aus Büchern, wie denen über Winnetou und Old Shatterhand. Auf Amrum gab es keine Raubtiere. Es waren die umgebende See, die Stürme und die tückischen Sandbänke vor der Insel, die Leben kosteten. Und die See war es, über die nun die Feindmächte kamen, dachte Nanning, und nicht mehr nur Bombergeschwader, die Kiel anflogen. Nanning blieb stehen. Holger Rasmus, der im letzten Haus vor dem Ortsausgang wohnte, holte die Hakenkreuzflagge ein. Statt sie wenigstens fein säuberlich zusammenzufalten, wie auch Nanning es gelernt hatte, zerknüllte er sie, klemmte sie sich unter den Arm und ging zurück ins Haus. Aber vorher sah er auf, musste gespürt haben, dass da jemand war und ihn beobachtete. Von der Grundstücksgrenze aus machte Nanning den Hitlergruß. Holger schüttelte den Kopf und verschwand im Haus. Nanning hörte, wie die Haustür zugesperrt wurde.
Werwolf Schab, Pedalung, zu mir. Werwolf, zu mir. Volkssturmeinheit Norddorf, hier antreten, aber zack, zack.
In der kargen Kieferngruppe hasteten Jungen und ältere Männer in richtigen oder improvisierten Uniformen durcheinander. Es wurde geschrien und kommandiert, doch so recht schien niemand zu wissen, was er tat. Während er nach Gesichtern aus seiner Jungenschaft Ausschau hielt, stieß er mit jemandem zusammen. Es war Hinrich Storm, von allen nur Hinne genannt. Er machte einen gehetzten Eindruck. Zwar erkannte er Nanning, aber unterbrach dessen Ansätzen zum Hitlergruß mit einem beinahe schon geflüsterten »Na, Jung« und zwei flüchtigen Klapsen auf den Kopf. Dann war er schon weitergeeilt. Nanning kam in der Mitte des Waldstücks zu einer Gruppe von Männern, die auf mitgebrachten Stühlen und Koffern um einen kleinen Klapptisch saßen. Alle rauchten. Sie überflogen Papiere, die sie so hektisch auf den Tisch knallten oder schnell weitergaben, dass Nanning sich fragte, ob sie überhaupt richtig verstanden, was sie dort lasen. Da fiel ihm ein bekanntes Gesicht. Spitze Nase, hohe Stirn, wie mit dem Messer gescheitelte Frisur, unter den Männern auf. Stramm stellte sich Nanning auf, riss den rechten Arm vor und schrie, »Jungmann Hagener meldet sich zur Stelle!« Die Gruppe sah erschrocken auf. Das Gesicht seines Onkel Jessen hellte sich auf. Er entschuldigte sich bei seinen Leuten, stand auf und führte Nanning etwas abseits. »Onkel Jessen, was machst denn du auf Amrum?« platzte es aus Nanning heraus. »Schwere Zeiten, Nanning, und schwer ist noch untertrieben.« Von nahem sah Nanning die Schweißperlen auf Onkel Jessens Stirn. »Müssen zusammenhalten.« Er saugte an seiner Zigarette und blies Nanning beim Reden den Rauch entgegen. »Die noch übrig sind.« Er legte Nanning die Hand auf die Schulter und griff zu. Nicht so, dass es weh tat, nur so doll, um deutlich zu machen, dass das, was er Nanning nun sagte, von hoher Wichtigkeit sei. Bevor er aber weitersprach, sah er sich in alle Richtungen um, als erwarte er, dass das Wäldchen jeden Moment vom Feind umstellt werde. »Verschwinde«, raunte er leise und beugte sich dabei zu Nanning herunter. »Mach, dass du wegkommst, nach Hause. Sag Mutter, sie soll ihre Unterlagen verbrennen. Jetzt gleich.« Er schob Nanning von sich weg. »Sofort. Los. Los.« Nanning begriff nicht gleich, setzte sich jedoch unwillkürlich in Bewegung. Onkel Jessen machte Handbewegungen, als würde er eine herrenlose Katze wegscheuchen wollen. Nanning stand der Mund offen. Alle paar Schritte blickte er sich um. Sein Onkel Jessen sah ihm weiterhin nach, sichtlich besorgt. Das war nicht der Onkel Jessen, den Nanning kannte. Der Parteivorstand, der überzeugte Nationalsozialist, wie die Mutter es immer mit zufriedenem Lächeln ausdrückte. Der Onkel Jessen, der stets ganz begeistert war, wenn Nanning, wann immer sie sich sahen, stramm stehend den Hitlergruß machte. Dann wurde der Onkel ganz sentimental und sagte mit einem tiefen Seufzer der Ergriffenheit, dass er jetzt, in dem Wissen, dass die Zukunft des Reichs in guten Händen liege, beruhigt sterben könne. Und meist gleich darauf nahm er militärische Haltung an und fragte Nanning ab, die Stimme wieder streng, die Wortwahl wieder knapp. »Was sind die Schwertworte des Jungvolk, Jungen?« Wenn Nanning dann auswendig aufsagte, dass Jungvolk Jungen hart, schweigsam und treu seien, Kameraden, und des Jungvolk Jungens Höchstes die Ehre sei, dann konnte Onkel Jessen seine wieder aufflammende Verzückung kaum noch verhehlen. Mit gepresster Stimme fragte er dann immer nach den Zeilen des Horst-Wessel-Lieds. Und wenn Nanning die Zeilen herunterbetete, sprach der Onkel jedes Wort tonlos mit, um sich im Anschluss eine Träne vom Auge zu wischen oder dies zumindest anzudeuten. All das schien erschüttert zu sein, als habe nicht nur in die Villa Clara eine Bombe eingeschlagen, sondern auch in Onkel Jessen. Als Nanning den Rand des Wäldchens erreichte und auf freies Gelände kam, fühlte er sich mit einem Mal nackt und vollkommen ausgeliefert. Er drehte sich langsam einmal um die eigene Achse und beobachtete die Umgebung. Es sah alles wie immer aus, dachte er. Dann aber fiel ihm auf, dass kein Wind ging. Es war ganz und gar windstill. Er hörte keinen einzigen Vogelruf. So schnell ihn die Beine trugen, rannte er nach Hause. Die Mutter verbannte Macke augenblicklich ins Kinderzimmer, nachdem Nanning ihr die Nachricht von Onkel Jessen überbracht hatte. Macker protestierte, und sie wies ihn dermaßen schroff zurecht, dass selbst Nanning erschrak und sein kleiner Bruder sofort in Tränen ausbrach, die Tür zuknallte und man ihn in sein Kissen heulen hören konnte. Die Mutter hatte Nanning genau erklärt, welche Ordner er aus der guten Stube hertragen sollte, während sie den Herd anzündete. Sie teilten sich die Arbeit auf. Sie riss die Blätter aus den Ordnern und übergab sie Nanning, der am Herd stand und sie mit dem Schürhaken in das offene Loch in der Herdplatte stopfte. Seine Frage danach, um was es sich bei den ganzen Unterlagen handelte, überging sie einfach. Dann waren die Ordner leer, lagen verteilt auf dem Küchentisch. Nanning setzte die Ringe zurück auf das Loch in der Herdplatte. Seine Mutter hatte breite Schatten unter den Augen. Sie schwitzte. Auch Nanning spürte den Schweiß an seinem Haaransatz. Sie sahen sich an, ausgelaugt und doch ein Stück weit beruhigt. So wie sich Robinson Crusoe und Freitag angesehen haben mussten, dachte Nanning, nachdem sie Freitags Verfolger, die Kannibalen, umgebracht hatten. Die Mutter sah aus dem Fenster. Dann weiteten sich ihre Augen etwas. »Hol die Flagge ein!« Nanning ging zur Haustür, öffnete sie und sah sich in beide Richtungen um, bevor er hinaustrat. Warum, wusste er selbst nicht. Er löste den Knoten der Schnur und begann, die Flagge einzuholen, die in der Windstille träge herunterhing. Er faltete sie sorgfältig zusammen, so wie er es gelernt hatte. Dunkle Punkte entstanden auf dem Stoff, noch während Nannings Blick darauf ruhte. Ein Tropfen landete auf seiner Stirn und lief ihm in die Braue. Er sah am Mast hinauf zum Himmel, aus dem es zu regnen begann. Der nun nackte Flaggenmast mit den grauen Regenwolken darüber vermittelte Nanning das Gefühl, als stünde er an Deck eines Segelboots, das auf offener See dümpelte, ohne Wind in den Segeln. Ihm war etwas schwindelig.
Das war die 7. aus 14 am Morgen Vorlesungen, die Sie im Moment bei uns erleben aus dem Roman Amrum von Hagbohm und Philipp Winkler. Morgen um 8.30 Uhr liest Torben Kessler dann weiter. Thank you. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Die französische Rechtsaußenpartei Rassemblement National um Marine Le Pen geht auf Abstand zur AfD. Sie will im Europaparlament nicht mehr mit der AfD in einer Fraktion zusammenarbeiten. Hintergrund ist eine Äußerung des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Kra, mit der er die Verantwortung von SS-Angehörigen im Zweiten Weltkrieg relativiert hat. Zur Stunde berät der AfD-Bundesvorstand in einer Sondertelefonkonferenz über das weitere Vorgehen. Bianca Schwarz in Berlin mit Details.
Zum Bundesvorstand gehören zum Beispiel die Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel, aber auch Maximilian Krah selbst. Er ist der Beisitzer. Man telefoniert definitiv mit ihm und nicht über ihn. Also man schließt ihn jetzt bei dieser Telefonkonferenz nicht aus. Das heißt, er wird sich äußern müssen. Ob seine SS-Aussage Konsequenzen hat, welche Konsequenzen das haben könnte, dazu kann man Stand jetzt nur spekulieren. Aber die AfD steht schon unter großem Druck. Es